Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kommen wir von den Untiefen einer DDR-Heimkindheit und Jugend zu den Fallstricken einer nicht allzu fernen Zukunft. Und damit zu einem Thema, das sich gerade bei jüngeren deutschsprachigen Autoren schon etwas länger großer Beliebtheit erfreut. Denn literarische Zukunftsvisionen, insbesondere der düsteren Art, die liegen bei jüngeren Schreibern im Trend. Man denke etwa an den Roman Die Hochspringerin von Julia von Lucadou, der von einer Sci-Fi-Gesellschaft im Selbstoptimierungswahn handelte, oder auch an das bejubelte Debüt Milchzähne von Helene Bukowski, in dem es ums Überleben nach der fiktiven Klimakatastrophe ging. Auch der 1983 geborene polnischstämmige Arthur Dziuk, das ist ein junger Autor, der in seinem ersten Roman Das Ting den Ausblick auf unsere nähere Zukunft wagt. Denn in Das Ting, da geht es um eine Handy-App, die ihren Nutzern eigentlich das Leben erleichtern soll, was ja erstmal nicht sehr futuristisch oder auch nicht besonders bedrohlich klingt, sondern eher wie ein neuer iPhone-Service. Doch es hat durchaus heftige Risiken und Nebenwirkungen, weiß Jörg Maggenau.
Ein Ting ist kein Ding, so wenig wie jede App ein Ding ist. Und doch greift es substanziell ins Leben ein. Das Ting, das Arthur Dziuk sich für seinen Debütroman ausgedacht hat, dient der Lebensoptimierung. Denn auch das, was das hypermoderne Ting sagt, soll verbindlich sein.
Das Ting insistiert's. Linus fühlt sich an die Empfehlung erinnert, die ihm riet, seine Promotion abzubrechen. Auch da ließ die App nicht locker. Bis heute hat er ein schlechtes Gewissen, Kira seine wahren Beweggründe verschwiegen zu haben. Verschwiegen zu haben, dass er sein gewohntes Leben änderte, weil ihm ein unfertiges und fehlerhaftes Tool dazu riet. Kira hätte nicht verstanden, worauf er von Anfang an hoffte, dass das Ting ihm half, den richtigen Weg für sich zu finden. Nochmal möchte er seine Freundin jedenfalls nicht anlügen.
Linus ist einer der Erfinder und der Entwickler des Ting. Später wird ihm diese Lebensoptimierungs-App raten, seine Freundin Kira, die er eigentlich liebt, zu verlassen. Das Ting ist unbestechlich. Es ist über zahlreiche Sensoren mit dem Körper des Anwenders verbunden und sammelt Daten wie Herzfrequenz, Hormonspiegel, Körpertemperatur. Es reagiert aber auch auf die Umwelt, erkennt Personen und gleicht das Außen wahrgenommene online mit allen verfügbaren Informationen ab. Aus diesem Material errechnet das Ting mit einem sich immer mehr verfeinernden Algorithmus die beste Handlungsoption. Das klingt als Vision des Möglichen so verlockend wie gruselig. Es mag harmlos sein, wenn das Ting Flüssigkeitsmangel feststellt und zum Trinken auffordert oder bei erhöhter Transpiration zum Duschen rät. Manchmal aber klingen die Vorschläge so rätselhaft wie das Orakel von Delphi.
Empfehlung: Für Alternativkurs einen alten Freund kontaktieren.
Aus der nicht allzu futuristisch wirkenden Grundidee, dass eine App umfassend unser menschliches Leben reguliert, entwickelt Arthur Dziuk einen klassischen Existenzgründerroman. Das Ting ist keine Science Fiction, sondern allenfalls eine Technikfantasie mit Zukunftsapplikation. Ort der Handlung ist das durchaus gegenwärtige und wiedererkennbare Berlin. Im Mittelpunkt stehen vier junge Leute, die für Entwicklung und Vermarktung des Ting ein Start-up gründen. Alle vier stecken gerade in einer schwierigen Umbruchssituation. Erfinder Linus hat nicht nur Probleme mit seiner Freundin Kira, weil er viel mehr Zeit für das Ting als für sie aufbringt. Er ist zudem als Informatiker wiederholt bei Einstellungstests gescheitert, also stellenlos. Sein Studienkollege Adam, der aus Polen stammt, hat Linus damals an der Uni die Idee des Ting geklaut, um damit seine Abschlussarbeit zu bestreiten. Jetzt ist Adam gerade in einem Consulting-Unternehmen wegen Betrugs entlassen worden und muss all seine Hoffnung erneut auf Linus und dessen Erfindung setzen. Als Sachkundige stößt außerdem die nerdige Niu zu den beiden jungen Männern. Sie ist ein echter Hacker, hat Adam geholfen, illegalen Daten zu gelangen und sitzt die meiste Zeit vor dem Computer, weil sie lieber mit Maschinen kommuniziert als mit Menschen. Ohne die technische Versiertheit von Niu wäre es unmöglich, das Ting zu einem selbstlernenden und sich permanent verbessernden Prinzip zu machen. Der vierte im Bunde des Start-up-Teams ist schließlich Kaspar, Sohn einer Familiendynastie, der vergeblich hoffte, in der Consulting-Firma, die Adam entlassen hat, die Nachfolge des Vaters anzutreten. Nach dieser Demütigung hat Kaspar das Bedürfnis, es seinem Vater zu zeigen und schon deshalb aus dem Ting ein großes Ding zu machen.
Aus Investorenperspektive wäre das Risiko vertretbar, denn der mögliche Gewinn ist überproportional hoch. Als erstes Produkt dieser Art auf dem Markt könnte das Ting mehrere Generationen von Konsumenten prägen. Vorausgesetzt natürlich, es erreicht jemals Marktreife.
Das Ting wird ein Riesenerfolg, der seine vier Entwickler und Vertreiber zu überfordern droht. So verlangen es die Gesetze des Genres, die Chuuk akribisch befolgt. Schließlich sind Schwierigkeiten in der Welt der Start-ups dazu da, überwunden zu werden. Wie in den goldenen Existenzgründerzeiten der New Economy zur Jahrtausendwende wachsen auch hier mit dem Erfolg irrsinnige Begehrlichkeiten, was schließlich zum Verkauf des jungen Unternehmens, zum obszönen Reichtum der Protagonisten, aber auch zu einer seltsamen inneren Leere und Ratlosigkeit führt. Auf dieser Ebene ist der Roman wenig überraschend. Der eigentliche Clou besteht jedoch darin, dass die vier Firmengründer beschließen, sich selbst bedingungslos den Ratschlägen ihrer App zu unterwerfen. Schließlich, so die Argumentation, könnten sie nichts überzeugend vermarkten, dem sie selbst misstrauen. Vertraglich legen die vier Ting-Macher darum fest, dass jeder von ihnen bedingungslos den Ratschlägen der App Folge leisten muss und bei Weigerung und Verstoß gegen diese Regel seinen Anteil am Unternehmen sofort verliert. Das führt zu einigen Komplikationen und schließlich direkt in die Ausweglosigkeit für einen der Helden. Chuuk spielt auf diese Weise durch, was es in letzter grausiger Konsequenz bedeutet, wenn man seine Lebensentscheidungen vollständig der Computerlogik überlassen würde.
Aus Gründer- und Investorenperspektive ist es natürlich ein moralisch diffiziles Unterfangen, Menschen die Kontrolle über ihre Entscheidungen aus der Hand zu nehmen und die Verantwortung einem Algorithmus zu überlassen. Genau wie die Orientierung mithilfe von Navigationsgeräten dazu verleitet, der Umgebung weniger Beachtung zu schenken, kann das Ting dazu führen, dass sich Anwender weniger mit sich selbst und ihrem Leben auseinandersetzen. Eine weitere Herausforderung ist die Erfassung und Speicherung der vielen sensiblen Daten, ganz zu schweigen von der Macht, die der Algorithmus über Nutzerinnen und Nutzer hat.
Allerdings bleibt der Roman in diesen Fragen eher an der Oberfläche. Wie das Ting seine Anwender verändert, gerät nicht in den Blick. Zwar erfährt man, dass die App am Ende nicht mehr auf dem Handy läuft, sondern direkt mit der eigenen Stimme aus dem Inneren spricht, also Teil des Bewusstseins geworden ist. Ich und Maschine sind damit nicht mehr zu unterscheiden und eins geworden. Doch an dieser Stelle, wo der Horror erst wirklich anfangen würde, geht es dann nicht mehr weiter im Roman. Der Grusel wird beschworen, aber nicht auserzählt. Die moralischen und gesellschaftlichen Konsequenzen eines Lebens mit der Lebensoptimierungs-App werden nicht wirklich ausgelotet. Dafür sind die vier Protagonisten zu sehr mit sich selbst und miteinander beschäftigt. Dennoch ist Arthur Chuuk mit Das Ting ein anregendes, unterhaltsames und spannendes Debüt gelungen.
Das sagt Jörg Margenau über Das Ting, eine Handy-Dystopie von Arthur Chuuk. Veröffentlicht bei DTV München, 444 Seiten, 18 Euro. Und zum Schluss der Sendung möchte ich Ihnen noch einen Bericht aus der Süddeutschen Zeitung heute empfehlen, in dem die Kritikerin Maike Albart dem italienischen Verlag von Elena Ferrante zum perfekten Werbekuh gratuliert. Anlass dafür ist Ferrantes neuer Roman Das verlogene Leben der Erwachsenen. Die italienische Bestseller-Autorin, man kennt sie auch hierzulande durch ihre vierteilige Romanserie mit der genialen Freundin. Und was nun offenbar seit dem 7. November, dem Erscheinungstermin des neuen Ferrante-Romans, in Italien abläuft, das erreicht auf der nach oben offenen Hysterieskala anscheinend ganz neue Ausmaße. Und es wirft nicht zuletzt die Frage auf, wie kritisch Literaturberichterstattung eigentlich noch sein kann, wenn der Bestseller-Hype überhand nimmt. Die italienischen Kritiker jedenfalls, die umschmeichelte der Verlag von Elena Ferrante vorab geschickt mit sogenannten Top-Secret-Informationen und man schickte auch nur handverlesenen Rezensenten überhaupt das Manuskript der Autorin zu und das wohlgemerkt so spät, dass die Kritiker dann genau 5 Stunden Zeit hatten, den rund 350-seitigen Roman von Elena Ferrante vor seiner Veröffentlichung zu lesen. Kein Wunder, dass bei so viel Zeitdruck und so viel Sensationsgier und so viel Kritikermüdigkeit, dann bislang eigentlich nur Lobeshymnen über den neuen Roman von Elena Ferrante erschienen sind. Sicher ein grandioser Erfolg für ihren Verlag, aber wohl weniger ein Erfolg für den kritischen Kulturjournalismus. Und mit diesen Worten verabschiedet sich für heute Gisa Funk. Machen Sie es gut.